Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mückes Mikromedizin. Hallo lieber Martin.
Hallo lieber Daniel.
Ich habe neulich ein sehr aufschlussreiches Gespräch mit meinem Sohn geführt. Da ging es um ein Thema, was uns alle früher oder später ereilt. Und das hat mich natürlich ziemlich berührt, weil wenn man mit einem 7-Jährigen über das Thema Tod spricht, dann bekommt man da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Aber ich fand es gut, weil es natürlich ein natürliches Thema ist und es wichtig war, auch mit ihm darüber zu sprechen. Und ich habe versucht, so gut es geht, ihm seine Fragen zu beantworten. An der einen oder anderen Stelle bin ich aber auch an meine Grenzen gestoßen und wollte deshalb heute mal mit einem Mediziner darüber sprechen. Und wer ist mir da spontan eingefallen?
Wahrscheinlich ich schon wieder.
Ja, du musst wieder ran, mein Lieber. Heute sprechen wir über das Lebensende, über den Tod, über den es viele Mythen gibt. Der Sensenmann, der grimme Schneider, Gevatter Tod. Martin, kannst du mir einmal kurz erklären, welche Arten von Tod es eigentlich gibt? Also nicht Todesarten, sondern was ist eigentlich die Definition von Tod?
Zunächst einmal bezeichnet man den Tod per Definition als einen Zustand, der quasi im Anschluss an das Sterben auftritt. Mhm. Also dann, wenn alle biologischen Lebensvorgänge fast vollständig erloschen sind. Mhm. Und du hast ja gefragt, was gibt es für Todesursachen? Du kannst dir das vielleicht vorstellen. Wir haben die natürlichen, den unnatürlichen und den ungeklärten Tod.
Okay.
Also das ist halt auch das, was du quasi ankreuzen kannst auf einem Totenschein als Mediziner.
Ja, und schon fühlt sich das Ganze fast nach einer True-Crime-Folge an, ne? Nein, True Medicine.
Ja.
True Crime war gestern, True Medicine ist heute. Aber sag mal wirklich, Spaß beiseite, ist ja auch ein ernstes Thema. Da geht es ja wahrscheinlich dann um rechtsmedizinische Definitionen, ne?
Genau, also wenn du überlegst, der Herzinfarkt quasi, das wäre ein natürlicher Tod. Mhm. Wobei man sich da auch wieder streiten kann, ne? Also du musst dann quasi so eine Kausalkette anlegen. Also wodurch ist quasi dieser Herzinfarkt zustande gekommen? Mhm. Kann ja auch Mord sein, das wäre dann offensichtlich auch ein unnatürlicher Tod. Mhm. Ja, und eine gewiefte Vergiftung kann ja zum Beispiel auch dazu führen, dass du einen Herzinfarkt kriegst und verstirbst. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die nicht eindeutig feststellbaren Todesursachen.
Dazu würde ja diese gerade von dir erwähnte Vergiftung eigentlich zählen, ne? Solange man sie nicht entdeckt.
Ganz genau, ja.
Aha. Aber wann ist denn ein Mensch tot? Also wann wird er von euch Medizinern für tot erklärt?
Also kannst du dir das so vorstellen, wird zum Beispiel ein unumkehrbarer Hirntod festgestellt, gilt eigentlich ein Mensch als medizinisch eindeutig tot. Mhm. Das ist halt auch so diese Definition, die der Ethikrat quasi gegeben hat, um dann halt auch das Thema der Organspende, du erinnerst dich, wir hatten dazu ja auch schon mal eine eigene Folge,
ja,
um dann quasi diese Organspende dann auch durchzuführen. Aber wir haben damals ja schon gesagt, da sind ja auch mehrere unabhängige Mediziner notwendig, um dann quasi auch diese Diagnose Hirntod dann auch zu stellen. Ne?
Aber grundsätzlich kann man sagen, also wenn die Gehirnfunktionen ausfallen, ist der Mensch nicht mehr in der Lage, Empfindungen zu haben oder etwas wahrzunehmen und nach sterben ja mit dem Verlust der Gehirnaktivitäten auch alle anderen Organe und Körperzellen ab. Ne?
Ganz genau, ja. Und dann hast du ja das Thema des klinischen Tods. Mhm. Davon ist die Rede, wenn der Herzschlag und die Atmung dann quasi aussetzen. Ne? Und in diesem Fall besteht dann anders als beim Hirntod noch immer die Option der Reanimation innerhalb natürlich der ersten Minuten.
Ja. Ja,
wenn du zu lange wartest, ist das natürlich auch erledigt.
Wobei es da ja auch immer wieder, habe ich gehört, ganz spektakuläre, außergewöhnliche Fälle gibt. Zum Beispiel bei, ich denke gerade an solche Fälle, wo Menschen im Winter auf einem zugefrorenen See eingebrochen sind und teilweise, glaube ich, fast eine Stunde lang im Wasser waren, dann wahrscheinlich aber auch durch die Unterkühlung, ne, dass dann einfach die Körperaktivitäten so runtergefahren wurden, dass man dann auch später noch tatsächlich in der Lage gewesen ist, die zu reanimieren. Mhm. Sag mal grundsätzlich, der Tod ist ja immer noch ein Tabu. Also auch wenn es mittlerweile tolle Dokumentationen gibt, tolle Bücher gibt.
Ja.
Ich habe ja heute auch einen absoluten Experten hier an meiner Seite. Also habe ich sowieso, aber auch was das Thema Tod angeht natürlich. Nicht, weil du schon mal gestorben bist, sondern weil du dich natürlich in deiner Zeit als Palliativmediziner auch sehr intensiv mit dem Thema Sterben auseinandergesetzt hast und auch wirklich mit Sterbenden tagtäglich zu tun gehabt hast. Deswegen finde ich das gerade ja besonders interessant und auch ja ein Privileg, mit dir darüber sprechen zu können. Der Tod ist ja immer noch ein Thema, mit dem man sich eigentlich nicht befassen will. Ich nehme mich da auch selber gar nicht aus. Das ist irgendwie sonderbar, ne? Denn wir wissen, alles, was lebt, stirbt irgendwann. Aber das irgendwann Sterben, ne? Das ist so der Faktor, um den es geht. Denn man schiebt natürlich den Gedanken an das eigene Ende weit weg. Keiner von uns möchte morgen sterben oder nächsten Dienstag oder noch vor Weihnachten. Ich muss an ein Gedicht denken tatsächlich von Mascha Kaleko. Darin heißt es, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Mhm. Stimmt.
Auch das ist ja ein ganz wichtiger Faktor und auch im Übrigen ein Umstand, der gerade in der Pandemie zu sehr dramatischen und tragischen Situationen geführt hat. Wir erinnern uns alle daran, es gab Fälle, in denen Menschen verstorben sind und die Angehörigen keine Möglichkeit hatten, sich von ihren Angehörigen zu verabschieden. Ja. Was geschieht mit einem Menschen, der im Krankenhaus verstirbt? Das wäre nämlich die zweite Frage.
Mhm. Wenn jemand, eine Person im Krankenhaus verstirbt, also egal in welchem Alter, gibt es natürlich einen ganz spezifischen Ablauf. Also das bedeutet, dass der Stationsarzt oder die Stationsärztin dann im Rahmen einer sogenannten Leichenschau dann den sogenannten Totenschein ausstellt.
Mhm.
Und dieser Schein beinhaltet neben den persönlichen Daten der verstorbenen Person auch den Zeitpunkt des Todes natürlich und auch die Todesursache. Also sofern, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, die eindeutig natürlich benannt werden kann. Ne?
Mhm.
Und wenn die Todesursache unklar ist, beziehungsweise handelt es sich nicht um einen natürlichen Tod, wenn ich das feststellen kann als Arzt.
Kommt die Polizei ins Spiel wahrscheinlich, ne?
Ganz genau. Dann wird die Polizei, die Kriminalpolizei dann informiert und dann heißt es auch im Krankenhaus, Finger weg von der Leiche.
Mhm.
Also es dürfen keine Veränderungen mehr vorgenommen werden. Also wie beispielsweise das Entfernen von medizinischen Zugängen oder Kathetern.
Mhm.
Und dann wird quasi die Leiche dann irgendwann abgeholt und dann auch von einem Rechtsmediziner
obduziert.
Ne? Und dann wird dann die Todesursache festgestellt.
Aha.
Man kennt es aus den Filmen. Du weißt ja, wie das abläuft.
Ja, und im Fall eines natürlichen Todes ist es doch so, dass eine verstorbene Person dann auch wirklich noch mehrere Stunden eigentlich auf entweder dem Krankenzimmer im Krankenhaus bleiben kann, bevor sie in die Pathologie gebracht wird oder aber halt auch in privaten Haushalten, wenn jemand dort verstirbt, hat man ja tatsächlich auch die Möglichkeit, den Verstorbenen oder die Verstorbene noch eine Zeit bei sich zu behalten. Ne?
Genau, also in den Krankenhäusern ist das dann meistens so, oder Palliativstationen, da gibt es dann teilweise auch vorgesehene Abschiedszimmer. Also wenn das
oder auch Hospize, ne?
In den Hospizen, da ist es ja meistens so, dass die auch auf den Zimmern bleiben können oder aber in diesen Abschiedszimmern. Und dann können sich halt die Verwandten, Freunde auch verabschieden, dem Verstorbenen dann auch besuchen.
Mhm. Ich habe jetzt gelesen, dass, ich glaube, das war eine Untersuchung oder eine Statistik des Deutschen Evangelischen Krankenhausverbandes, dass 77% der Menschen in unserem Land entweder in einem Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung sterben. Hat das auch was damit zu tun, mit unserem zerrütteten Verhältnis zum Tod? Kannst du das erklären, aus deiner Erfahrung auch als Palliativmediziner?
Ich glaube, dass es eine ganz große Rolle spielt, wenn jemand krank wird. Dann wird er natürlich dann auch nochmal stationär vielleicht aufgenommen und dann verstirbt halt derjenige dann auch im Krankenhaus.
Mhm.
Ja.
Oder ja, klar.
Das Thema, was ja jetzt immer mehr dazugekommen ist, das Thema der Palliativstation, also dass man da halt auch die Möglichkeit hat, entsprechend versorgt zu werden, also dass die Schmerzen gelindert werden können und so weiter. Das spielt schon eine große Rolle, warum man sich mehr und mehr dazu entscheidet, dann halt auch sowas in Anspruch zu nehmen.
Mhm.
Aber ich möchte hier auch noch mal ein bisschen Werbung machen. Es gibt ja auch die sogenannten SAPV-Dienste, also spezielle ambulante Palliativversorgung.
Mhm.
Die ermöglicht es dann auch, dem Menschen dann zu Hause zu sterben. Also dass man dann auch die Möglichkeit hat, zu Hause die entsprechende Schmerztherapie vielleicht zu bekommen oder andere Therapien, die notwendig sind, damit man halt diesen letzten Weg quasi
in der gewohnten Umgebung auch, ne, und ohne
ohne große Probleme dann auch schafft, ne?
Damit habe ich tatsächlich auch in meiner eigenen Familie Erfahrung gemacht und da kann ich wirklich auch nur sagen, herzlichen Dank an genau diese Menschen. Die machen einfach einen großartigen Job, kann man nicht anders sagen.
Also ich war ja, ich glaube, fast 4 Jahre auf der Palliativstation, auch in der Uniklinik in Bonn. Und ich habe meinen Palliativmediziner nicht fertig gemacht. Und weil ich dann irgendwann für mich auch entschieden habe, so, das reicht jetzt die Zeit.
Mhm.
Also ich habe da sehr, sehr viele Patienten begleitet in der Zeit. Sehr, sehr viele auch sterben sehen. Mhm. Und dann war es halt für mich auch irgendwann Zeit, dann was anderes zu machen. Und dann bin ich ja danach dann auch in den Bereich der seltenen Erkrankungen dann übergesiedelt.
Ja, das kann ich gut verstehen. Also das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Eine Freundin von mir hat sich jetzt zum Beispiel dazu entschieden, die du auch kennst, Sterbebegleitung zu machen. Die hat sich ausbilden lassen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber ich glaube, es heißt tatsächlich Sterbebegleitung.
Ja.
Und die findet darin wirklich eine große Erfüllung und ist tatsächlich ganz glücklich und beseelt davon, diesen Menschen auf ihrem letzten Weg ja beizustehen. Davor habe ich großen Respekt und das finde ich ganz, ganz toll, muss ich sagen.
Ja, aber es gibt auch große, große Herausforderungen. Also ich sagte das jetzt nochmal so aus allgemeinmedizinischer Sicht. Ich habe mal in der Zeit auch eine wirkliche Persönlichkeit begleitet. Und das war auch krass. Mhm. Diese Person ist dann verstorben. Mhm. Und das war in der Zeit in meinen Anfängen, als ich dann gerade fertig geworden bin auch. Mhm. Und dann war ich mir nicht sicher, ist die Person wirklich tot?
Ja.
Und dann stand quasi der Anwalt schon daneben und so, sag, ja, können wir denn dann die Erklärung abgeben dann auch?
Für die Öffentlichkeit.
Mhm. Das wird dann ja auch dann im Fernsehen kommen und so weiter. Und ich hatte die ganze Zeit die Panik, oh Mann, stell dir mal vor, der ist nicht wirklich tot, du hast den Todesschein dann ausgefüllt und dann schön in den Nachrichten steht dann Allgemeinmediziner stellt Fehldiagnose. Also da gehen dir ja wirklich die blödsten...
Totgesagte Leben länger bekommt dann eine ganz eigene Bedeutung, ne? Ja.
Dann gehen dir wirklich die blödsten Dinge durch den Kopf, vor allen Dingen, wenn du dann so ein Rookie bist und ganz am Anfang deiner Karriere,
ja.
Das verbinde ich manchmal auch mit dem Thema Totenschein und Tod, muss ich da immer noch drüber nachdenken, aber heute schmunzelt man natürlich auch darüber, weil es gibt ja auch die entsprechenden biologischen Marker, die dann auch anzeigen, ist jemand wirklich tot oder nicht.
Ja, natürlich. Was mich interessiert, darauf gehen wir gleich auch nochmal genauer ein, was biologisch im Körper passiert, wenn der Mensch tot ist. Trotz allem, weil ich es ein wichtiges und spannendes Thema finde, wir haben gerade über den Umgang mit dem Tod geredet. Was ich sehr interessant finde, ist, das hattest du gerade in unserem kleinen Vorgespräch, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, erwähnt, es gibt ja unfassbar viele Kulturen, die ganz anders mit dem Tod umgehen. Ich denke da zum Beispiel gerade an einen Disney-Film, den ich neulich gesehen habe mit meinem Sohn. Da ging es um die Sterbekultur und Erinnerungskultur in Mexiko. Mhm. Viele wissen das vielleicht. Es gibt da ja diesen Dia de los Muertos, wo man als Familie den Toten gedenkt, nur halt ganz anders. Man denkt nicht in tiefer Trauer und Niedergeschlagenheit an die Toten, sondern man geht auf die Friedhöfe und nimmt Essen mit und schmückt alles bunt und es gibt Süßigkeiten in Form von Totenköpfen und Skeletten für die Kinder. Und man zelebriert das Leben der Menschen, die verstorben sind. Das finde ich zum Beispiel total schön. Und ich frage mich manchmal, warum wir nicht in unserer Gesellschaft solche, ohne das jetzt irgendwie zu übernehmen, aber diese Denkweise einfach auch nochmal vielleicht
umsetzen, ne?
Ja. Revolutionieren. Und ich meine, es gibt Fortschritte, gerade auch so im Hinblick auf die Bestattung. Es gibt diese Friedwälder und solche Dinge. Es ist nicht mehr so.
Ja, oder Beerdigung im Weltraum ist ja auch jetzt der neueste Schrei.
Ja.
Also es gibt ja wirklich Unternehmen, die das als Dienstleistung dann anbieten, um dann Teile der Asche, also Teile der Asche dann von Verstorbenen dann ins Weltall zu senden. Mhm. Und auch das Thema der Vielfalt an Bestattungsritualen. Ne? Also beispielsweise in Tibet, auch ganz interessant, da wird ja auch das Thema Himmelsbestattung ganz groß geschrieben. Also dann werden die Körper der Verstorbenen auf Bergen ausgesetzt und den Vögeln dann quasi überlassen. Und dann bleibt nichts mehr übrig.
Ja, aber auch ein natürlicher Kreislauf, ne? Das ist so, der Gedanke ist ja eigentlich ähnlich dem der Erdbestattung, wo man ja dann auch, sagen wir wie es ist, von Würmern gefressen wird am Ende des Tages und zur Erde wird.
Daniel, da vielleicht mal einwerfen, eine kleine Buchempfehlung mal. Das Buch An allem nagt der Zahn der Zeit, das ist von Midas Deckers.
Okay.
Also das Buch setzt sich quasi mit dem Reiz der Vergänglichkeit auseinander. Und das ist wirklich ein echt lesenswertes Buch. Das habe ich damals auch in meiner Palliativzeit gelesen. Also nicht nur über den Tod, sondern halt auch über die Vergänglichkeit von Essen und so weiter. Ja. Also alles, wie quasi diese Zersetzungsprozesse sich auch fortsetzen, ne? Und das ist wirklich ein echt empfehlenswertes Buch für unsere Hörerinnen und Hörer.
Ich glaube auch tatsächlich, und jetzt kommen wir auch zu der dritten Frage, was biologisch im Körper passiert, wenn er tot ist. Ich glaube, so angewidert wir vielleicht sein mögen oder wenn wir das nur an der Oberfläche berühren, das Thema. Mhm. Ich glaube, es kann einem auch wirklich ein Trost sein, weil es einem einfach nochmal aufzeigt, dass dieser Tod einfach wirklich, auch wenn das immer nur so wie so eine Binsenweisheit gesagt wird, wirklich ein elementarer Bestandteil des Lebenskreislaufes ist. Wie sieht's aus? Mhm. Was passiert im Körper, wenn wir sterben? Ich weiß, dass wir haben ja oft über das Biom gesprochen, das Wichtige. Mhm. Die freundlichen Mitbewohner, unsere Bakterien, die wirklich in einer unvorstellbar großen Zahl unseren Darm und unseren ganzen Körper besiedeln, mehrere Kilo wiegen, wenn, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Mhm. Das Problem, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass diese netten Freunde, Jungs und Mädels, wenn wir sterben, die Seite wechseln. Ne?
Ganz genau.
Die werden dann so, werden so ein bisschen egoistisch dann.
Ja, also nach dem Tod beginnt ja der Zersetzungsprozess des Körpers quasi unmittelbar. Ne? Und dafür verantwortlich sind, wie du das schon gesagt hast, die Mikroorganismen, zu denen natürlich auch die Pilze und Bakterien zählen.
Ja.
Und dieser Zersetzungsprozess wird dann allgemein auch als Verwesung bezeichnet, ne?
Mhm.
Wie ist das? Also nach dem Tod hört ja quasi auf, unser Blut zu zirkulieren. Also die Blutzirkulation hört auf und dann sammelt sich quasi das Blut wegen der Schwerkraft natürlich im unteren Bereich des Körpers.
Mhm.
Und dann gibt es so diese typische Färbung auf der Haut. Also die Haut
so rot-bläulich,
färbt
ne?
sich so rot-bläulich. Mhm. Dann entwickeln sich mit der Zeit auch dann die sogenannten Totenflecken. Livores genannt, die setzen so circa eine halbe Stunde nach dem Tod ein.
Mhm.
Und nach ungefähr 12 Stunden sind dann diese toten Flecken in der Regel komplett ausgeprägt am Körper.
Mhm.
Also unmittelbar nach dem Tod sind dann die körperlichen Stoffwechselfunktionen gestoppt und das führt dann dazu, dass vor allen Dingen die Sehnen und auch die Muskeln verhärten.
Das ist die Leichenstarre, oder?
Mhm. Rigor mortis, ne? Also das beginnt dann mit den Augenlidern und dem Kiefer. Und breitet sich dann körperabwärts aus.
Kann ich dazu ganz kurz was fragen? Das ist doch, also man sieht das häufig in Filmen, dass die Augenlider geschlossen werden. Und das ist auch, ich habe das tatsächlich auch selber schon mal gemacht.
Ja, sonst bleiben die Augen auf. Ne?
Den Kiefer halt auch, dass man wirklich dann schaut, dass man relativ schnell das irgendwie mit einem Handtuch oder so stützt. Weil, wie gesagt, die Leichenstarre, wenn die erstmal einsetzt, ist es halt schwierig, dann zum Beispiel einen geöffneten Mund zu schließen. Ne?
Genau, jedenfalls in den ersten Stunden. Ne? Weil nach rund 6 Stunden ist die Starre dann also komplett vorhanden.
Okay.
Und nach circa 24 bis 48 Stunden löst sich die Starre wieder auf.
Okay, okay.
Und das hat aber einfach was nicht damit zu tun, dass die wieder, also die Muskulatur locker wird, sondern das hat einfach was mit dem Thema der Autolyse.
Mhm.
Da lösen sich quasi
Eiweiße und sowas?
Eiweiße und so weiter werden dann aufgelöst. Das ist quasi ein Teil des Verwesungsprozesses.
Mhm.
Das fängt dann an, da gibt es 3 Stufen, also die Autolyse, dann Fäulnis und dann die Verwesung. Das sind so diese 3 Stufen.
Mhm.
Die Autolyse setzt dann ein, nachdem sich die Leichenstarre wieder gelockert hat. Und die Zellen lösen sich auf, das Gewebe verflüssigt sich dann quasi und es entsteht dann auch die sogenannte Leichenflüssigkeit.
Mhm. Und die Fäulnis setzt dann wahrscheinlich ein, nachdem der Körper halt längere Zeit nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wurde, oder?
Ganz
dass
genau.
Die Bakterien dann, besonders im Darm wahrscheinlich, setzen dann diese Fäulnis in Gange, weil sie halt einfach damit beginnen, das organische Material abzubauen.
Ganz genau, ja.
Mhm.
Und dadurch werden dann Gase freigesetzt, also Schwefelwasserstoff.
Mhm.
Und das färbt dann quasi das Innerliche grünlich, was auch dann auf der Haut sichtbar wird und dann so quasi fahl erscheint. Ne?
Ich gehe mal davon aus, dass natürlich auch die Geschwindigkeit, mit der sich die Verwesung eines Körpers vollzieht, sicherlich auch von unterschiedlichen Faktoren, also äußerlichen Faktoren natürlich auch abhängt.
Ne? Mhm. Temperatur, Luftfeuchtigkeit.
Ja.
Und du hast ja auch gesagt, eine Leiche, die beispielsweise in der Kühlkammer aufbewahrt wird, ne, zum Beispiel hier zum Thema Obduktion oder sowas, die zersetzt sich dann halt nicht so schnell dann, ne?
Ja, oder auch die Mumifizierung, die ja auch in der Geschichte der Menschen zur wahren Meisterschaft gebracht wurde, zum Beispiel im alten Ägypten.
Du meinst die so Thanatopraxie?
So heißt das auf Schlauch.
Genau, das ist die Technik der Einbalsamierung der Toten.
Mhm. Jetzt haben wir ja zumindest die medizinisch-biologische Sicht abgeklärt. Jetzt nochmal darauf einzugehen, was mit der Seele passiert, ist natürlich, würde jetzt den Rahmen der Episode sprengen.
Also das ist interessant, ne? Also zum Beispiel, das Hirn arbeitet ja, ich glaube, so ungefähr 5 Minuten noch nach dem Tod weiter. Also da gibt es irgendwie auch Studien mittlerweile zu.
Hm.
Und ja, was da passiert, also da gibt's ja, gab es jetzt auch in der letzten Zeit einiges an Studien zu dem Thema. Also wo man dann quasi auch MRT-Bilder bei Sterbenden zeigen konnte, wie entwickelt sich das, ne? Also wie verändert sich der Körper? Und das ist echt spannend, auch so das Thema Nahtod und so weiter. Was passiert da wirklich mit uns, ne? Also schon ein interessantes Thema. Ja, sag mal, was ist denn, wenn wir jetzt über den Tod gesprochen haben, was wäre denn so deine Bestattung der Wahl? Würdest du dich verbrennen lassen?
Ja, ich glaube, das ist mir tatsächlich die sympathischste Variante. Es ist natürlich alles total abstrakt, weil wenn du tot bist, ist es eigentlich egal. Also meine Großmutter zum Beispiel, die im Norden gewohnt hat, die hat sich eine Seebestattung gewünscht. Und das fand ich ein sehr schönes Ritual. Und der Gedanke, dass sie dann irgendwie eins wird mit der Nordsee und so, das fand ich irgendwie eine sehr schöne Geschichte. Also das heißt, sie wurde verbrannt und dann wurde die Asche in einer speziellen Urne dann in dem Meer übergeben. Mhm. Minus einem Pfarrer, der dazu irgendwie noch seinen Senf dazu gegeben hat, sondern es war tatsächlich der Kapitän, der dazu berechtigt war, diese Bestattung durchzuführen. Und das hat mir gut gefallen. Das könnte ich mir unter Umständen auch für mich vorstellen, sowas.
Also bei mir wäre das, glaube ich, eher, also ich kann mir das irgendwie gar nicht vorstellen, mich verbrennen zu lassen. Also das wäre eher so dieses Thema, ich finde ja so diese Krypten und Katakomben total toll, ne?
Ja, das stimmt.
So unter so einigen alten Städten, ne? Paris, Rom, Prag, da gibt's ja richtig, richtig schöne Friedhöfe, auch tolle Krypten, die man da bewundern kann, die dann ja wirklich auch echt kunstvoll geschmückt sind, also kunstvolle Grabsteine, Skulpturen.
Nückes Mausoleum.
Ja, also wirklich, das gibt's ja heutzutage gar nicht mehr so, ne?
Doch, ich glaube, das ist nur eine Frage des nötigen Kleingelds.
Ja, ich weiß nicht. Ja. Also ich glaube nicht, dass das so auf den...
Geh mal in Köln, das zeige ich dir demnächst mal, wenn du mich besuchst in Köln, auf dem Melatenfriedhof und schau dir mal an, was da für tolle Grabmale stehen.
Also das ist ja auch schon teilweise eine Kunst, ne? Da gibt es ja wirklich, wirklich faszinierende auch Bauwerke, sage ich jetzt mal. Ne?
Also vielleicht teilen wir uns einfach ein Mausoleum.
Genau. Ja, oder wir gehen auf die Friedhofsinsel San Michele. In Venedig ist das jetzt so eine Insel, die ausschließlich als Friedhof genutzt wird. Und die Insel San Michele ist ja bekannt einfach für die ruhige Schönheit.
Ja.
Und die lange Geschichte, ne, als letzte Ruhestätte. Das wäre doch was.
Klingt auch gut, ja. Du Martin, ich glaube, das Leben hat ein Ende und unsere Episode auch.
Ja.
Es macht auf jeden Fall Sinn, über den Tod zu sprechen und ihm dadurch auch den Schrecken zu nehmen. Und ich danke dir dafür, dass du dazu beigetragen hast, auch nochmal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern und auch nochmal so ein bisschen die Angst und die Mythen, die über den Tod in unser aller Köpfe spuken, etwas zu entkräften. Also wir werden ja alle sterben, aber ich finde, solange wir leben, sollten wir das Leben einfach
genießen.
Ja, mit Freude genießen, oder?
Das machen wir das sowieso.
Ich hoffe, dass wir uns bald lebendig und gut gelaunt wiederhören.
Das tun wir. Daniel, gute Nacht.
Gute Nacht, mein Lieber. Schlaf gut.
Sie hörten Mückes Mikromedizin, eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.